Die Radio Wissen. Update.
Wir müssen den Raketenbeschuss aus Gaza stoppen. Es kann keinen Kompromiss geben, wenn das nicht aufhört.
Israels Präsident Shimon Peres und seine Botschaft an die Palästinenser. 130 Raketen, so viele sind in den vergangenen Stunden auf den Süden Israels geschossen worden, vom Gazastreifen aus, von radikalen Palästinensern. Doch das ist wie immer in diesem Konflikt nur die eine Seite der Gewalt. Die andere, die hochgerüstete, das ist die Armee Israels. Bomben auf Gaza und dazu die Drohung, unsere Soldaten marschieren ein. Damit beginnt das Update, ich bin Arne Hell.
Update.
Es ist erst ein paar Wochen her, da hat die Welt noch über einen Friedensplan zwischen Israel und den Palästinensern gesprochen, über Verhandlungen und welche Chancen sie vielleicht haben. Die vergangenen Tage haben gezeigt, es gibt erstmal keine Chancen mehr. Erst werden 3 jüdische Schüler entführt und ermordet, dann wird ein 16-jähriger Palästinenser getötet und plötzlich steht der Nahe Osten vor einem weiteren Krieg. Die israelische Luftwaffe hat den Tag über weiter Ziele im Gazastreifen bombardiert. Israels Finanzminister verteidigt die Angriffe.
Wir müssen die Ruhe wiederherstellen und das werden wir auch tun, mit aller Kraft und Stärke. Dazu gehört aber, dass die Anführer der Hamas seit dieser Nacht wissen, dass niemand vor uns sicher ist. Wir werden sie verfolgen, jeden Einzelnen, bis wir die Ruhe im Süden wiederhergestellt haben.
Nach Angaben der Hamas sind bei den Luftschlägen mindestens 11 Menschen getötet worden. Ein Sprecher der radikalen Palästinenserorganisation hat sich danach kämpferisch gegeben und droht mit Gegenangriffen. Ein palästinensischer Journalist beschreibt die Stimmung im Gazastreifen ganz anders.
Die Leute hier sagen, wir wollen sterben, wir haben die Nase voll, wir können nicht mehr. Die israelische Regierung hat eine Blockade über uns verhängt und wir haben nichts mehr. Ich habe den Bürgermeister von Aschkelon gehört, der gesagt hat, man sollte uns hart schlagen. Ich sage, öffnet die Grenzübergänge, gebt uns Strom, Lebensmittel und Baumaterialien und die Raketen werden aufhören.
Stattdessen dürfte sich die Lage für die Menschen in Gaza aber weiter verschlimmern. Die israelische Regierung hat der Armee erlaubt, 40.000 Reservisten einzuziehen und eine Bodenoffensive vorzubereiten. An der Grenze stehen schon gepanzerte Einheiten bereit. Und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat angekündigt, jetzt die Samthandschuhe gegenüber der Hamas auszuziehen, was immer auch die Samthandschuhe vorher gewesen sein sollen. Das Ganze zeigt, es geht nicht nur um die Hamas, es geht auch um die Kritiker im eigenen Land, in Israel. Einen Koalitionspartner hat Netanyahu schon verloren, weil er angeblich zu lasch reagiert hat. Und gerade im Süden des Landes erwarten viele von der Regierung jetzt stärker zu demonstrieren. Zum Beispiel dieser ehemalige Bürgermeister der Stadt Sderot.
Wenn ihr keine Lösung habt, dann tretet zurück. Dann kommen andere an eurer Stelle. Wenn diese keine Lösung haben, kommen wieder andere. Es kann nicht sein, dass eine Regierung keine Lösung für die Hälfte ihres Staates hat. Eine solche Regierung hat keine moralische Grundlage mehr zu regieren. Sie muss zurücktreten.
Was sonst noch wichtig war?
Wer in Deutschland viel erbt, Geld, Häuser oder Wertpapiere zum Beispiel, der muss dafür Erbschaftssteuer bezahlen. Wer in Deutschland eine Firma erbt, der kommt in der Regel um die Erbschaftssteuer drumherum. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe muss jetzt entscheiden, ob dieser Vorteil gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Heute haben die Richter darüber verhandelt. Ein Vertreter von Familienunternehmen hat dabei die Sonderregeln für Firmenvermögen verteidigt.
Wir würden in Deutschland Familienunternehmen praktisch so belasten, dass sie Arbeitsplätze abbauen müssten. Sie würden Investitionen mit Sicherheit ziemlich stark zurückfahren müssen.
Die Finanzpolitikerin Kerstin Andrea von den Grünen findet dagegen, dass auch Erben, die eine Firma übertragen bekommen, etwas dafür zahlen müssten.
Wir wollen die Sicherung von Arbeitsplätzen, das ist gar keine Frage. Aber große Vermögen müssen eben auch herangezogen werden zur Sicherung des Aufkommens bei der Erbschaftssteuer.
Ein Urteil zur Erbschaftssteuer will das Bundesverfassungsgericht im Herbst fällen. Die Reise über das Mittelmeer in überfüllten kleinen Booten ist gefährlich und trotzdem riskieren so viele Flüchtlinge wie noch nie ihr Leben, um es nach Europa zu schaffen. Fast 70.000 Menschen landeten in diesem Jahr alleine in Italien. Die italienische Regierung hat ihre EU-Partner deswegen wieder einmal um Hilfe gebeten, heute auf dem Treffen der EU-Innenminister in Mailand. Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagt, dass er das gut verstehen kann, konkret angeboten hat er aber nichts. Im Gegenteil, er forderte Italien auf, die Flüchtlinge nicht mehr einfach in andere EU-Länder weiterziehen zu lassen.
Wenn Sie die Zahlen vergleichen wie viel kommen an in Italien, wie viel bleiben in Italien, dann haben wir dort eine sehr erhebliche Differenz. Es müssen auch dann in den Aufnahmestaaten entsprechende Aufnahmeverfahren stattfinden.
Ähnlich sieht das zum Beispiel die schwedische Regierung. Eine Lösung, wie Europa mit den vielen Flüchtlingen umgehen soll, ist so weiter nicht in Sicht. De Maizières Vorschlag, die Lebensbedingungen in den Herkunftsländern müssen besser werden, damit die Flüchtlinge sich gar nicht erst auf den Weg nach Europa machen. Das hatte er bei einem Treffen im letzten Jahr auch schon gesagt. Bundeskanzlerin Angela Merkel war wieder einmal in China. Am letzten Tag ihrer Reise dort hat sie noch eine Rede vor Studenten gehalten. Nicht vor irgendwelchen Studenten, versteht sich, sondern vor der kommenden akademischen Elite der Volksrepublik in der Tsinghua-Universität in Peking. Merkels Botschaft: Seid kritisch und stellt Fragen.
Weil nur eine Gesellschaft, die offen ist, die pluralistisch ist, die jedem auch seine Freiräume gibt, in der Lage ist, Zukunft erfolgreich zu gestalten.
In Afghanistan gibt es für die Präsidentschaftswahl bisher zwar nur ein vorläufiges Wahlergebnis, aber beide Kandidaten beanspruchen den Sieg schon mal für sich. Nach den Zahlen der Wahlkommission ist der frühere Außenminister Abdullah Abdullah der Verlierer der Stichwahl. Er sprach heute in Kabul von Betrug. Seine Anhänger randalierten und drohten damit, eine Parallelregierung in Afghanistan aufzustellen. Selbst die Wahlkommission hat zugegeben, dass es bei der Wahl im Juni viele Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Ein Drittel der Stimmen soll jetzt noch einmal neu ausgezählt werden. US-Außenminister John Kerry hat Abdullah davor gewarnt, Afghanistan zu spalten. Kerry drohte, dass die USA sofort ihre Hilfe beenden, wenn einer der Kandidaten eine Parallelregierung ausruft.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Auseinandersetzung in Afghanistan kommentiert User Leser 1000 beim Spiegel so: Laut den Meldungen im Internet gab es kaum neutrale Wahlbeobachter. Eigentlich kann die Causa von hier daher gar nicht beurteilt werden. Bleibt zu hoffen, dass das ohnehin unruhige Afghanistan nicht erneut in einen blutigen Bürgerkrieg rutscht. Dann wären alle Anstrengungen der letzten Jahre endgültig dahin. Auf tagesschau.de schreibt Liane 8151: An dem bisherigen Verlauf dieser Wahl kann man ganz unschwer erkennen, wie zerstritten die Clans in Afghanistan sind, und die Bevölkerung wird dazwischen zerrieben. Hier kann eigentlich niemand gewinnen. Wer Frieden und Ordnung schaffen könnte, wäre wohl ein Übermensch oder König Salomon. Bei der Süddeutschen Zeitung kommentiert der Nutzer Komusta: Und in dieses chaotische und korrupte Land stecken die deutschen Steuerzahler weiterhin viele Millionen Euro. Wer kontrolliert den Einsatz dieser Gelder, wenn schon deutsche Waffen bei den Taliban auftauchen? US-Außenminister John Kerry hatte sich auf Twitter besorgt über eine mögliche Parallelregierung geäußert. Das kommentiert Mansur Ashama auf Facebook: Kerry unterstützt mal wieder den Falschen, weil die USA ihre Truppen schnellstmöglich abziehen wollen. Die Wahlfälschung ist offensichtlich, aber wen interessiert das schon?
Was noch wichtig wird:
Morgen wird gewählt im größten muslimisch geprägten Land der Erde. Das ist Indonesien mit gut 240 Millionen Einwohnern. Die Wähler entscheiden, welcher Präsident das Land in den nächsten Jahren regieren wird. Zwei Kandidaten liefern sich dabei in den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen: der Bürgermeister der indonesischen Hauptstadt Jakarta und ein ehemaliger General der Armee. Der Bürgermeister verspricht, die Korruption in Indonesien zu bekämpfen. Der Ex-General stellt sich im Wahlkampf als starken Mann dar, der hart gegen Kriminalität vorgehen will.
Brasilien hier zu Hause sicherlich auch in der Favoritenrolle in diesem Halbfinale, das sehe ich schon so.
Bundestrainer Jogi Löw stapelt tief vor dem großen Spiel. Heute Abend kann die deutsche Fußballnationalmannschaft mit einem Sieg gegen Brasilien ins Finale der WM einziehen. Und so wie die Brasilianer bisher gespielt haben, sehen die meisten Experten wohl eher Deutschland als Favoriten. Morgen Abend gibt es im zweiten Halbfinale noch ein Duell: Europa gegen Südamerika. Dann kämpfen die Niederlande und Argentinien um den Einzug ins WM-Finale.
Und sonst in der Welt?
Die Verantwortung für die Versorgung der Familie liegt bei syrischen Flüchtlingen oft alleine bei der Frau. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des UNO-Flüchtlingshilfswerks. Demnach wird jede vierte Flüchtlingsfamilie allein von einer Frau durchgebracht. Viele von ihnen haben ihre Männer im Bürgerkrieg verloren. Laut Bericht stellt Armut für die alleinerziehenden Mütter das größte Problem dar. Nur jede fünfte der Befragten war in der Lage, Arbeit zu finden. Oft müssen deshalb die Kinder arbeiten. Die Mehrheit der Flüchtlingsfrauen sind von privater Hilfe in den Aufnahmeländern abhängig. Die meisten syrischen Flüchtlingsfamilien gibt es in Jordanien, dem Libanon, dem Irak und in Ägypten. Zwei regierungskritische Journalisten haben vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Türkei geklagt und gewonnen. Nach Ansicht der Richter hat die Türkei das Recht auf Freiheit, freie Meinungsäußerung und einen zügigen Prozess verletzt. Die beiden Reporter hatten in ihren Berichten die türkischen Ermittlungen gegen eine nationalistische Untergrundorganisation kritisiert. Die Behörden warfen den beiden deshalb vor, selbst Mitglieder der Organisation zu sein und nahmen sie fest. Die Journalisten saßen von 2011 an mehr als ein Jahr in Haft. Nach Ansicht der europäischen Richter hatte die Türkei keine ausreichenden Gründe für die Gefängnisstrafen der beiden. Sie sollen jetzt insgesamt 30.000 Euro Schmerzensgeld bekommen. Eine Bäckerei aus Belfast will mit ihren Kuchen nicht für Schwule und Lesben eintreten. Deshalb hat sie jetzt Ärger mit der irischen Gleichstellungskommission. Über den Fall berichtet die deutsche Presseagentur. Demnach hatte die Bäckerei den Auftrag für einen bestimmten Kuchen abgelehnt. Auf dem sollten Ernie und Bert zu sehen sein und darunter der Slogan Support Gay Marriage, unterstütze die gleichgeschlechtliche Ehe. Der Geschäftsführer der Bäckerei sagt in einem YouTube-Video, der Auftrag stehe im Widerspruch zu seinem Glauben. Die Gleichstellungskommission hat sich jetzt in den Fall eingeschaltet. Sie hat die Bäckerei um eine Erklärung gebeten. In Nordirland dürfen homosexuelle Paare anders als im Rest von Großbritannien nicht heiraten.
Wissensnachrichten.
Das Tor zur Hölle, so nennen sie in Turkmenistan ein Erdloch und das aus gutem Grund, denn der Krater von Dawasar in Turkmenistan, der hat was Höllisches. Er liegt mitten im Nirgendwo in der Wüste Karakum und in diesem Erdloch lodern seit mehr als 40 Jahren Flammen und zwar ununterbrochen. Jetzt soll der Krater zur Touristenattraktion von Zentralasien werden. Amelie Fröhlich aus den D-Radio Wissensnachrichten. Was ist das für ein Krater?
Also dieses Erdloch, das ist 70 Meter breit und 20 Meter tief und drumherum ist nur karger, platter Sandboden, Wüste eben. Und es werden immer wieder heiße Böen in die Luft gepustet. Da verbrennt permanent Gas, das rund um diesen Krater in Massen vorkommt. Entstanden sind das Erdloch und das Feuer 1971. Da hat es eine Panne gegeben. Wissenschaftler haben in der Wüste in Turkmenistan nach Erdgas gebohrt und plötzlich ist unter dieser Plattform der Boden weggebrochen. Sie hatten in einen unterirdischen Hohlraum gebohrt und aus diesem offengelegten Loch trat dann jede Menge giftiges Gas aus. Die Wissenschaftler haben sich gedacht, verbrennen wir das Gas doch einfach und in ein paar Tagen haben wir das Problem von der Backe. Tja, aber das ist ganz anders gekommen, denn wie wir wissen, der Krater brennt immer noch mehr als 40 Jahre später. Alle Versuche, die Flammen zu löschen, sind bisher gescheitert. Und jetzt denkt sich Turkmenistan, wenn wir den Brand schon nicht gelöscht bekommen, soll er uns zumindest auf andere Weise nutzen als Touristenattraktion.
Was ist da geplant?
Auf dem Kamel zum Krater reiten, eine Safari mit dem Jeep oder ein Ausflug mit Quadbikes. Sowas in der Art kann sich die Tourismusbehörde von Turkmenistan vorstellen. Das Stichwort ist auf jeden Fall Abenteuerreise. Turkmenistan will für die Wüste Karakum und das Erdloch jetzt mehr Werbung machen und außerdem sollen da mehr Hotels entstehen und die Straßen sollen verbessert werden.
Von einem brennenden Loch zu einem Ring, und zwar ein Ring am Finger, der lesen und sprechen kann.
Genau, den haben Forscher in den USA entwickelt. Der Ring heißt Fingerreader und soll Blinden und Sehbehinderten helfen. Das Ganze funktioniert so, man steckt sich den Ring an den Zeigefinger und richtet ihn auf den Text. In dem Fingerreader eingebaut ist eine kleine Kamera und die scannt die Wörter. Ein Sprachprogramm liest den Text dann direkt laut vor. Praktisch für Blinde, die gerade unterwegs sind und zum Beispiel im Restaurant die Speisekarte lesen wollen oder wenn sie ein Formular unterschreiben sollen, ist ja immer besser, wenn man auch weiß, was man da so absegnet.
Tja, ich stelle mir das trotzdem kompliziert vor mit so einem Fingerreader, weil wenn ich blind bin, sehe ich den Text ja nicht, auf den ich zeige. Wie bleibe ich denn dann zum Beispiel mit dem Finger in der richtigen Zeile?
Das ist in der Tat ein Problem, das die Wissenschaftler lösen mussten. Ihre Idee, ein eingebauter Vibrationsalarm. Wenn der losgeht, weißt du als Nutzer, ich bin verrutscht und muss den Finger bewegen. In welche Richtung dann, musst du erstmal ausprobieren. Die größte Schwierigkeit beim Fingerreader sind aber Smartphones oder Tablets, die ein Touchscreen haben. Denn diese Bildschirme sind ja darauf angelegt, dass ich mit dem Finger im Text scrolle, um weiterlesen zu können. Und damit kommt der Fingerreader gar nicht klar. Ergebnis: unverständlicher Wortsalat. Die Forscher arbeiten noch daran, das in den Griff zu bekommen. Und wegen solcher Probleme ist der Fingerreader auch noch nicht auf dem Markt.
Und dann ging es in den Wissensnachrichten heute noch um Ratten.
Genau, genauer gesagt um deren Schnurrhaare, dass sie damit ihre Umgebung ertasten und sich auch in der Dunkelheit zurechtfinden können. Das war bekannt. Forscher aus Großbritannien berichten jetzt im Fachblatt Current Biology, dass die Tiere ihre Schnurrhaare ganz gezielt einsetzen können. Ungefähr so, wie ein Mensch seine Arme und Hände benutzt, um sich in der Dunkelheit voranzutasten.
Wetter.
Fast überall in Deutschland gibt es Schauer, teilweise auch starke Gewitter, vor allem im Osten und Nordosten. Heute Nacht bleibt es ähnlich und es kühlt auf bis zu 8 Grad ab. Morgen scheint dann an den Küsten zwischendurch immerhin auch mal die Sonne. Ansonsten bleibt es aber nass mit Gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 28 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.